Geistergespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Jähzorn. Folge 52. NPCs, nicht Spielercharaktere. Der erste Teil.
Hallo zusammen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge der Meistergespräche. Schön, dass ihr da draußen dabei seid. Und natürlich seid nicht nur ihr dabei und ich selbst, Meister Henny von den Schwafelhelden, denn ich habe meine lieben MitmeisterInnen gleich im Schlepptau, die da wären. Der liebe Daniel. Hallo Daniel.
Hallo, Fex sei mit euch.
Und natürlich, sie darf nicht fehlen, die großartige, die einzigartige Dungeon Josie.
Grüße.
Juhu. Genau. Ja, ich bin froh, dass wir wieder im Trio vereint sind. Das letzte Mal habt ihr mein Fehlen wunderbar, kongenial überbrückt mit eurer Interviewfolge. Es war irgendwie sehr schön, mal Hörer zu sein auch, muss ich sagen. Also vielen Dank an euch beide dafür nochmal. Das war sehr schön. Welche Interviewfolge steht denn jetzt noch aus? Mit mir?
Deine. Oh ja. Mhm. Das würde ich endlich mal kennenlernen.
Endlich mal. Keiner weiß ja, wer ist das überhaupt, der da immer mitspricht? Da. Ja gut. Ihr Lieben, wir haben ein schönes Thema heute. Und zwar das Thema NPCs, Nicht-Spieler-Charaktere oder Non-Player-Characters, ganz egal, wie man es nennen mag. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, wieder meine obligatorische Frage, die ich euch gerne immer stelle, nämlich was war seit der letzten Aufnahme denn euer Pen-and-Paper-Highlight?
Ich habe etwas und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich seit der letzten Aufnahme, also seit dem Interview war, oder ob es kurz vorher war, aber der liebe Daniel war mitbeteiligt, denn es war eine ganz spontane, ich nenne es mal Solo-Session, die wir gespielt haben. Eigentlich hatten wir uns verabredet, nur um in Character mit unseren Charakteren Mara und Morwenna ein bisschen zu plauschen. Und was ich nicht wusste, ist, dass Daniel gefühlt ein komplettes Abenteuer vorbereitet hatte und plötzlich haben wir 3 Stunden Rollenspiel gemacht und Daniel hat die Rolle des Spielleiters übernommen. Also für mich total spontan. Und das war so irre, so wahnsinnig toll, gerade diesen Charakter, also die meine Morwenna, endlich mal wieder spielen zu können, also mit unter einem Spielleiter spielen zu können. Das war ganz, ganz toll. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe direkt diesen Charakter wieder so intensiv gefühlt. Das war mein absolutes Highlight in den letzten Wochen, behaupte ich mal, ja.
Oh, war das eine spontane Idee von dir, Dan? Oder ich meine, also klingt ja gut.
Ich glaube, wir hatten da ja schon so eine kleine Vorgeschichte. Wir hatten ja einen Teil vorher so ein bisschen ausgespielt zwischen den beiden Charakteren und das hat ja dann ewig geruht, gell, Josie? Wir haben da ja lange nicht mehr weitergespielt aus terminlichen Gründen und als sich das dann gegeben hatte, dass wir gesagt haben, wir machen eigentlich diesen In-Character-Abend, Barabend, dann habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich ja diese Geschichte weiterspinnen und sie dann im Prinzip ja gleich entführen. Und es waren schon echt super intensive 3 Stunden mit unseren beiden Charakteren. Ja, echt super schön immersiv. Tolles Kopfkino, tolle Szene im Kopf gehabt. Es war echt spannend. Also von daher kann ich mich ja bei der Frage gleich anschließen. Ich habe selber ja gar nicht mehr so viel gespielt. Hatte zwar noch, glaube ich, eine Session irgendwo zwischendrin mit meinen Schülern, so zum Abschluss, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig zeitlich einordne, aber klar, das Highlight mit unseren beiden altgedienten Charakteren, die uns so ans Herz gewachsen sind, war schon super. War ein toller Abend, ja.
Sehr schön. Ach, das freut mich ja richtig für euch, das zu hören. Ich habe es ja schon gehört, Jose hat es mir ja schon mal erzählt, aber trotzdem sehr schön. Ja, mein Highlight, abgesehen von meinen ganzen, ich überlege gerade, der Streuner soll sterben, er hat jetzt losgelegt. Ich glaube, eine Cthulhus Ruf, wie es auf Deutsch heißt, oder Call of Cthulhu Charaktererstellungsrunde, die fand ich irgendwie sehr lustig. Einfach, weil es schön war und weil ich tatsächlich mal nicht der Meister oder Spielleiter bin in der Runde, die bisher leider nicht über die Charaktererstellung hinaus passiert ist, aber ich fand es sehr amüsant. Und es ist ein schönes Setting, es spielt in New Orleans, ich glaube 20er, 30er, da freue ich mich schon drauf. Und allein die Charaktererstellung hat mir schon großen Spaß gemacht. Auch weil die Charaktere teilweise ein bisschen eigenartig, strich politisch nur teilweise korrekt sind. Und das wird bestimmt, möchte ich nicht mehr zu sagen, aber ich freue mich da sehr drauf. Also das hat mir Freude gemacht, also das sticht so ein bisschen raus, aber auch weil es einfach mal wieder was Neues ist. Das fand ich halt sehr schön. Gut, dann steigen wir doch mal ins Thema ein. Wir sprechen über NPCs. Und wie immer hat verantwortlich für Recherchen und Archiv der liebe Daniel mal geguckt. Ganz unvorbereitet.
ja.
Was die Definition von NPC denn sein mag. Magst du uns da mal ein bisschen auf die Sprünge helfen?
Mhm. Tatsächlich war die Recherche hier echt schnell erledigt und sehr eindeutig, weil ein NPC, ein Non-Player Character oder auf Deutsch Nichtspielercharakter, ist in Rollenspielen, jetzt egal ob wir jetzt von Pen and Paper reden oder von Computerspielen reden, das ist einfach erst einmal eine Figur, die nicht von den Spielern selbst gespielt bzw. gesteuert wird. Das ist jetzt erstmal so das Grundlegende, die grundlegende Definition. Und dann, wenn man dann doch ein bisschen weitergeht, dann fängt es halt eben an zu interessant zu werden. Was sind die Funktionen von NPCs? Grundlegend sollen sie erst einmal die Welt bevölkern. Und dann kann man echt anfangen, das aufzufächern. Ja, weiß jetzt noch nicht ganz genau, Henny, was du für Fragen vorbereitet hast, aber es geht dann, wenn man es auffächert, schon so Richtung, natürlich ganz klassisch, es gibt halt einen Questgeber, dann gibt es irgendwelche Haupt-NPCs, dann gibt es Neben-NPCs, dann gibt es natürlich die Gruppe der Antagonisten, Verbündete und so weiter und so fort. Ich will da jetzt nicht vielleicht etwas vorweggreifen. Ja, also es gibt nachher, wenn man es auffächert, gibt es echt eine ganz schöne Vielzahl an verschiedenen NPCs mit deren Funktionen, mit deren Rolle, was die in einem Rollenspiel dann erfüllen.
Mhm. Interessanterweise finde ich ja die erste Definition, die du genannt hast, im Vergleich zu anderen Themen, die wir hatten, sehr klar, muss ich sagen, sehr klar eingegrenzt, ist also gar nicht so, kann man gar nicht so viel darüber diskutieren, was ein NPC ist. Allerdings würde ich bei deinem zweiten Zusatz einmal fragen, eine offene Frage in die Runde, würdest du denn zustimmen, dass ein NPC primär durch seine oder ihre Funktion in der Geschichte definiert wird? Ist das so quasi der typische Zusatz? Ich sag mal, okay, NPC A ist Questgeber, NPC B ist der Antagonist und so weiter. Also würdet ihr sagen, das ist so quasi ein Kern oder das Kernelement des NPCs?
Schwierige Frage, ganz schön vielschichtige Frage. Ich versuch mal anzufangen.
Mach das.
Ich sehe, wenn ich Abenteuer selber schreibe oder wenn ich jetzt auch so Kaufabenteuer lese, ich mache mir das nie auf dieser Meta-Ebene bewusst. Also ich merke halt immer, dass ich da einfach so immersiv dann in diesen Geschichten drin bin und ich komme eigentlich wirklich nicht so rein, dass ich sage, ah ja klar, das ist jetzt der Questgeber, oh, das ist jetzt der Antagonist und so weiter. Für mich ist es dann halt einfach, das ist halt der Bösewicht, ja. Und das ist halt die Baronin, die Hilfe brauchte als Questgeberin, ja. Also ich merke das gar nicht so sehr. Also ich bin dann nie auf dieser analytischen Ebene, dass ich mir dann selber diese Immersion irgendwie nehme, dass ich dann sage, ach ja klar, der NPC, das ist der und der NPC mit dieser und jeder Funktion, ja, und das ist halt nur ein Statist und so weiter und so fort. Also ich habe das gar nicht so, also diesen Blick habe ich gar nicht so sehr.
Ja, sehr interessant. Das finde ich ja sehr ungewöhnlich, weil ich würde sagen, bei mir ist es genau das Gegenteil. Also ich nehme jeden NPC erstmal wahr als in seiner Funktion in der Geschichte und erst dann kommt da so Leben rein. Finde ich ja interessant, dass wir das den anderen Ansatz haben. Also ich habe immer so ein bisschen so ein Gefühl dafür. Mhm. Ist nicht analytisch, würde ich gar nicht sagen, im Sinne von, dass ich sage, aha, der ist das und das, aber die rutschen schon in so einer internen Matrix in meinem Kopf irgendwo hin, wo ich weiß, wofür ich die verwenden muss oder möchte. Möchte ist das richtige Wort. Wie ist es bei dir, Josi?
Ich glaube, ich habe darüber noch nie nachgedacht. Also nicht nur bei...
ja, dann nächste nicht Frage.
Über die habe ich auch noch nie nachgedacht. Nein. Abend abgehakt für heute. Nein, ich, also über die Frage natürlich noch nie nachgedacht, aber auch über die Thematik tatsächlich auch nicht. Also weder bei meinen eigenen Abenteuern, also mal habe ich einen Questgeber, den ich bewusst einsetze, ja, und ich kann Antagonisten meistens rauskristallisieren. Aber darüber haben wir auch schon mal ganz anders gesprochen, also in einer anderen Folge. Das kann ich trennen, aber alles andere, das würde mir schwerfallen, das im Vorhinein zu bestimmen. Liegt wahrscheinlich an meiner Spielleitungsart, weil ich viel improvisiere. Aber auch wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht, einen Film anschaue oder so, ja, bei Filmen, die wirklich sehr klassisch aufgebaut sind, erkennt man das schon mal, finde ich. Aber ansonsten lasse ich mich da lieber mit in die Geschichte ziehen und erlebe das mit. Also ich glaube, ich kann die Frage nicht mehr beantworten als, ja, vielleicht manchmal fällt was auf, aber nee, so bewusst eigentlich nicht.
Okay, was würdet ihr sagen, welche Arten von NPCs, welche Funktionen, ganz gleich, ob ihr die jetzt bewusst benutzt oder die euch manchmal jetzt so auffallen als Konsumenten von Filmen oder SpielerInnen selbst oder so weiter. Was würdet ihr sagen, welche Arten von NPCs fallen euch so ein? Wir hatten schon den Questgeber, hattet ihr schon gesagt. Questgeber ist natürlich jetzt sehr reduziert, kann aber tatsächlich ja auch teilweise so simpel sein, ne? Dieser Questgeber. Was würde euch noch einfallen? Was meint ihr?
So eine Art Supporter. Also jemand, der den abenteuernden Helden hilft, sei es durch Wissensvermittlung, jemand, der in einer Bibliothek arbeitet und Wissen weitergeben kann oder so. Also jemand, der Antworten hat. Ich weiß aber nicht, wie da der Überbegriff sein könnte.
Du meinst so eine Art Mentorenfunktion?
Oder ja, also, nee, gar nicht mal. Nee. Das wäre zu nah, sondern eher ja, jemand, der da ist, aber der Informationen für jemanden, also für die Helden hat. Informationsgeber.
Ja, doch, Informationsgeber finde ich ganz gut.
Ja.
Mhm. Also ich finde gerade bei so investigativen Abenteuern oder so ist das ja manchmal bei vorgefertigten Abenteuern, ich meine, das spielst du Jose ja auch selten bis gar nicht, da steht da manchmal auch, je nachdem wie gut die strukturiert sind, okay, die Helden sind jetzt in Havena und wen könnten sie alles fragen? Und dann stehen da wirklich so 5, 6 Anlaufstellen mit den Informationen, die sie haben. Also wirklich die ganz klar da aufgeschrieben. Das stimmt schon. Mir wird noch Couleur einfallen, also NPCs, die quasi eine bestimmte Stimmung in der Stadt oder eine Kultur so ein bisschen darstellen sollen. Ich sag mal, ganz klassisch wäre das jetzt irgendein Händler, der einen voll quatscht auf der Straße oder eben irgendjemand, der die Helden anrempelt und sagt, wer seid ihr, Fremde und so weiter. Also alles so ein bisschen, dass man den Ton der Stadt über ein NPC so ein bisschen quasi darstellt halt auch. Also dass man auch mal wirklich auch als MeisterIn sagt, okay, wer sitzt denn da in der Taverne oder wer ist denn da auf dem Marktplatz, wer begegnet denen denn einfach nur, dass die Helden merken, okay, hier ist ein heißes Pflaster oder hier sind verrückte Leute oder hier sind irgendwie verschwiegene Magier, was auch immer. Das würde mir noch einfallen. Also
ja, ich habe ja vorhin schon so 2 Sachen in den Raum geworfen. Also einmal klar, klassisch so der Antagonist, die Antagonistin oder Antagonisten als NPCs, dann das, was ich jetzt Josie versucht habe zu jubeln, ein Mentor in der Rolle. Davon abgesehen fällt mir jetzt vielleicht noch ein, vielleicht so eine Art Comic Relief oder irgendein Charakter, also ein NPC, der halt für Auflockerung sorgt. Ich glaube, da hatten wir in der Borborat-Kampagne in den ersten 3 Abenteuern tatsächlich auch in den vorgefertigten Abenteuern einen Charakter, der ja dann immer so tollpatschig gewesen ist, was dieser Gorg, dieser Trallop-Gorg, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob der so hieß, aber da gab es auf alle Fälle irgendeinen, der dann halt leider, Achtung Spoiler, ein tragisches Ende gefunden hatte. Und spätestens als halt eben dieser Comic-Relief-NPC weg war und dramatisch dahin geschieden ist, da war dann den Spielern auch klar, oh, okay, ab jetzt wird's wirklich düster und ernst. Hm. Ja, weil dieser Comic-Relief weg war.
Da sprichst du was Interessantes an. Also Comic Relief, so wie Tarsonius zum Beispiel, Tarsonius Ölschläger, Schaumschläger. Aber gleichzeitig zum Beispiel, das hatte ich hier auch geschrieben, Comic Relief steht bei mir auch, aber auch Invest. Ich finde, man kann auch die NPCs nutzen, um eine Gefahr darzustellen, ohne dass man die SpielerInnen opfert, sage ich mal. Aber man hat zum Beispiel jetzt die Auftraggeberin, das ist die junge Tochter von irgendeinem Grafen und man denkt, haha, hoho und ping, in der zweiten Session wird sie ermordet. Und dann ist auf einmal die Gravitas der Situation, kann man anhand der NPCs so ein bisschen darstellen. Beziehungsweise umgekehrt, man gibt den SpielerInnen, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, NPCs an die Hand, die sie beschützen müssen, um eben sozusagen die Situation für sie noch wertvoller zu machen, gefährlicher zu machen. Also einfach durch dieses Human Interest die Gruppen sozusagen dazu an die Hand zu geben, okay, da ist eine Person, die musst du beschützen. Wie im Nebelmoor waren ja auch die NPCs mit dabei, die sich schützen müssten. Das wären so 2 Sachen noch. Also quasi die NPCs so aufs Spiel setzen, um eben das Abenteuer schwergewichtiger zu machen. Wie seht ihr das?
Ja und nein. Also zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, das erste zu NPCs opfern, sag ich mal, um die Tragik oder die Gefahr in der Welt darzustellen, ja, bin ich total dabei. Habe ich noch vor kurzem in meiner Albtraumwelt, die ich mittlerweile leite, gemacht. Es gibt einen bestimmten Ort, an dem die Helden immer sicher sind. Das wissen die mittlerweile. Also überall kann alles passieren, aber an diesem Ort sind sie sicher. Und da sind die zum Start in die Session wach geworden und hatten neben sich eine NPC-Leiche. Das heißt, diese Person ist dort an diesem sicheren Ort gestorben. Und damit habe ich die erstmal wieder wachgerüttelt, so nach dem Motto, Leute, hier kann echt was schief gehen. Also das hat sehr gut funktioniert. Das hat mir Freude bereitet in dem Sinne. Und das andere, also NPCs mitzugeben, um sie zu beschützen, ja, ich glaube, das kann gut funktionieren. Mir persönlich fällt das schwer zu leiten tatsächlich, weil ich dann manchmal meine NPCs, die ich mitschicke, aus den Augen verliere, weil ich die weder in den Fokus rücken möchte, noch darf ich die aber komplett außer Acht lassen, weil dann sind sie plötzlich nicht mehr wichtig genug, weil sie dann angegriffen werden. Also das finde ich persönlich für mich schwer zu meistern. Das ist, also schön, wer es kann. Als Spieler mag ich es gerne, ja. Aber als Spielleitung fällt es mir schwer, muss ich sagen. Geht euch das anders?
Da greifst du schon so ein bisschen so ein Thema auf, auf das wir später zu sprechen kommen. Ich würde es da einmal noch ein bisschen schieben, wenn das für dich okay ist.
Klar.
Okay. Wenn das okay wäre, dass wir das so ein bisschen von so ein bisschen anders aufbröseln. Hm. Zum Thema NPCs, das letzte, also eins, das mir noch einfallen würde, wäre jetzt die NPCs, die dafür da sind, um die Hintergrundgeschichte der Figuren so ein bisschen rauszubringen, also Verwandte, alte Bekannte, alte Lehrmeister, alte Feinde und so, wo es aber eher darum geht, dass man über das Auftreten von denen was erfährt über die SpielerInnen, also wirklich so Anker quasi, dass da auch nicht mehr passieren soll als, ey, du von der Akademie, weißt du noch und so weiter. Also das finde ich auch ganz, ganz gut. Boah, schon ganz schön viele Möglichkeiten. Verkäufer gibt's noch. Leute, die was verkaufen.
Also die nützlichen NSCs.
Die nützlichen, genau.
Ich fand das, was du jetzt gerade gesagt hattest, Tanny, echt super interessant, weil das ist so eine Dimension, also gibt es einen Verwandtschaftsgrad, ja, und wie nahe steht ja dann meinem Spieler, also oder meiner Spielerin. Das ist jetzt tatsächlich was, das fällt mir jetzt gerade echt so ein bisschen wie Schuppen von den Augen. Ja klar, damit kann man echt auch einiges Interessantes machen. Ja klar, dann hast du halt nicht nur diese Bandbreite an NPCs, sondern dann auch wirklich so eine persönliche Verbindung eben über eine Verwandtschaft und das dann auf einen NPC gelöst. Also puh, ja klar, stimmt.
Ja. Tja, gut, dass du diesen Podcast mal mitmachst.
Wir haben 4 Folgen mit NPCs, ich sehe es auf uns zukommen.
Auf jeden Fall. Ja, NPCs ist ja ein großes Thema. Ich meine, die ganze Welt ist ja davon bevölkert. Antagonisten hatten wir ja schon, aber es gibt die ganzen anderen. Ich finde Familie als NPC aber echt schwierig, weil ich weiß nicht, wie oft euch das passiert ist, aber ganz oft bei der Charaktererstellung hatten die Leute dann Schwestern, Tanten, Onkel, Familie, Neffen, was auch immer. Und ich habe noch nie eine Kampagne oder ein Abenteuer gehabt, wo das wirklich zu tragen kam. Weil die Leute ja quasi als SpielerInnen wirklich keine Beziehung zu diesen Figuren aufgebaut haben. Auch wenn die Figuren vielleicht diese Schwester seit 40 Jahren kennen, fand ich das immer so unorganisch, dann aus dem Nichts heraus die Schwester zu treffen und dann so spielen zu müssen, ah, meine Schwester, die ich über alles liebe, weil man nie aktiv diese Schwester sozusagen bespielt hat als Figur. Also ich finde das immer so ein bisschen Cardboard so mäßig, ne?
Ich finde das schön als Backstory und ich habe es einmal erlebt, dass es sehr, sehr sehr, sehr schön eingebunden wurde tatsächlich. Auch wenn ich den Charakter hinterher schwierig fand, aber ich hatte mal einen Hobbit in meiner Spielerschaft quasi und der hatte eine sehr gute Beziehung zu seiner Mutter. Und er hat ihr regelmäßig Briefe geschrieben zum Beispiel oder davon erzählt, wie sie ihn das und das gelehrt hat oder so. Also während er auf Reisen war, hat er halt von ihr berichtet und ja, also die Mama hat immer gesagt, dies und das und so. Und das hat der Spieler wirklich ganz, ganz toll ausgeführt. Also ja, natürlich, die Mutter selbst kam nie vor oder so, aber er hat das sehr schön eingebunden und ich glaube, er hat das mit dem Charakter auch gefühlt, diese Verbindung dahin.
Okay. Das ist natürlich eine ganz schöne Methode, wenn man auch quasi über die Figur, über nur darüber erzählt und die Mutter dann gar nicht aktiv als NPC vorkommt, was vielleicht sogar gar nicht so schön wäre, wie als wenn es indirekt wäre.
Ja, Weil wer würde die Mutter spielen? Er oder der Spielleiter?
Ja, so wie bei Psycho. Er ist die Mutter gleichzeitig so. Eine Perücke. Ich bin's. Ja, König. Deine Albtraumwelt, ja. Ich meine, bei der alten Fernsehserie Columbo mit Peter Falk, der erzählt auch immer von seiner Frau und sagt, ja, ich habe noch eine Frage, also meine Frau möchte das wissen und so. Und dann denke ich auch immer, das stimmt alles wahrscheinlich gar nicht, aber der schiebt die immer so vor. Finde ich auch genial.
Aber wenn ich dir jetzt ins Wort falle, aber ich glaube, in dem Zusammenhang würde mich tatsächlich mal bei unseren Zuhörerinnen interessieren, also eure Charaktere haben ja natürlich irgendwo Eltern und mich würde es tatsächlich brennend interessieren, sind die Eltern irgendwann mal in einem Abenteuer aufgetaucht, also als NPCs oder vielleicht sogar von euch irgendwie gespielt, sodass ihr mal gleichzeitig zwei Charaktere gespielt habt. Das würde mich tatsächlich interessieren, weil ähnlich wie jetzt Josie auch gesagt hat, ich hatte auch nur einmal einen Fall, dass der Vater eines Spielercharakters aufgetaucht ist. Und das hängt auch zum anderen damit zusammen, was Henny jetzt auch vorhin erwähnt hatte. Klar, du würfelst deine Charaktere aus. Du hast natürlich irgendwo Eltern, ja. Und dann stehen die zwar auf Papier und du weißt aber, die treten eigentlich normalerweise in den Hintergrundspielen keine großartige Rolle. Es ist dann auch schwierig auszuspielen, so wie du gesagt hattest. Manchmal passt es aber dann doch so gut, dass man so Vorlagen erst einmal hat, die man ausgewürfelt hat und dann später tatsächlich mal verwenden kann. Bei Beispiel, bei uns war das so, dass der Magier Victorius, den der Chris damals gespielt hatte, er war selber ein ziemlich mürrischer Charakter, hat den Charakter so angelegt, dass er sich selber irgendwie nie genügt, dass er dann ständig auch jähzornig wird, wenn er halt seine Sachen oder seine Ziele halt eben so nicht erreicht, ja, und dann hatten wir uns irgendwann mal überlegt, warum könnte das denn so sein, und dann so, okay, da sind wir auf so einen sehr strengen Vater gekommen. Und in der Kampagne, in der Bobart-Kampagne, hat sich das dann nachher so ergeben, dass ich dann den Vater quasi bei den Bandstrahlern, der hat dann irgendwo bei den Bandstrahlern gearbeitet, so als so mit leicht fanatischen Zügen, und der, als er dann rausgefunden hat, dass sein Sohn ja da tatsächlich irgendwas mit diesen Gezeichneten zu tun hat und mit dem Almadinen-Auge, dann sind die sich irgendwann mal tatsächlich auch mehrmals über den Weg gelaufen, dann gab es halt so richtig schön Familienknatsch, ja, vor allen anderen Gefährten, und das war dann doch echt witzig auszuspielen. Aber ich glaube, da hast du gerade das richtige Schlüsselwort gesagt, es muss dann schon tatsächlich irgendwie organisch sein. Also es muss irgendwie so vom Storyfluss hereinpassen, dann auch so vom Gefühl hereinpassen, zum Hintergrund des Charakters reinpassen. Ich glaube, dann macht es tatsächlich Sinn, dass man solche Charaktere an Bord holt. Ansonsten sind die, weiß ich nicht, ob man dann solche Bewegungen fast weglassen könnte. Also wie gesagt, ich bin gespannt, was die Zuhörerinnen da vielleicht berichten könnten. Sind eure Eltern aufgetreten?
Ja, ich glaube aber, da sagst du was, weil wir kommen bestimmt noch dazu, wie man NPCs hier baut und so, aber ich glaube, wenn du einen NPC erschaffst, der nur Mutter oder nur Vater ist, in Anführungszeichen, nicht böse gemeint an alle Eltern da draußen, oder, ne, aber das reicht halt nicht, du musst halt schon überlegen, okay, wenn jetzt die Person X die Mutter trifft, dann würde ich auch erstmal überlegen, was tut die Mutter, was macht die Mutter, welche Geschichte hat die Mutter, und sie ist erst sekundär die Mutter, weil wenn man nämlich das nur so anspielt als, ah, mein Sohn, wie geht's dir, zieh dich warm an, bla, dann ist das direkt völlig platt. Wenn man aber sagt, okay, ich besuche meine Mutter und auf einmal ist die aber abgehauen, weil sie des Giftmordes beschuldigt wurde oder so weiter, dann wird's halt direkt interessant. Und ich glaube, eine gute Methode wäre, wenn man zum Beispiel eine Kampagne spielt oder, also ich will jetzt nicht spoilern, aber das könnte auch sein, dass das so den Schwafelhelden vielleicht mal passiert. Und wenn man dann einen NPC, der eigentlich gar nicht vorgesehen war, als zum Familienmitglied zu werden, sagt, okay, weißt du was, das ist jetzt die Schwester von dem und dem. Also quasi hintenrum das so ein bisschen machiniert. Das fände ich, glaube ich, ganz gut. So wie du gesagt hast, dass der Vater auf einmal dieser, was war das, Bandstrahler war?
Ja, oder der war irgendwie bei den Bandstrahlern mit dabei.
Genau.
Ja.
Mhm. Also dass du halt sagst, okay, der ist jetzt nicht nur Vater, sondern der ist direkt mit verwoben in die Geschichte. Dann finde ich es gut, weil dann wird nämlich dieser Aspekt der Familie, gibt dem halt nochmal wirklich so eine schöne Schärfe. Ansonsten ist es halt ein bisschen platt. Ich meine, ist halt nicht so interessant. Ne? Sonst. Eine Frage: Würdet ihr sagen, dass ihr mit NPCs oder dem Erschaffen von NPCs anders umgeht, je nachdem, welches System ihr spielt oder vorbereitet? Also hier, ich zitiere, jemanden, ich weiß nicht, ich glaube, warst du das, Darlene, vielleicht sogar, egal, ich zitiere, ich habe bei mir festgestellt, dass ich zum Beispiel bei Cyberpunk-NPCs meist als Kanonenfutter verwende, also sehr viele Gegner erstelle und dann stehen da tatsächlich auch nur Werte, Reflexe, Panzerung, Waffen etc. Bei DSA ist das Verhältnis genau andersherum. Ich habe viele NPCs mit Persönlichkeit und der Anteil des Kanonenfutters ist vergleichsweise gering.
Ja, that's me. Ja. Schuldig im Sinne der Anklage.
Du warst es.
Das war ich, ja, genau.
Liegt wahrscheinlich. Woran machst du das denn fest? Also woran liegt das denn, dass du das unterschiedlich machst?
Ich schätze mal, es liegt daran, wie unterschiedlich die Regelwerke aufgezogen sind, was die vermitteln, was die für eine Spielwelt vermitteln. Cyberpunk steht, glaube ich, relativ weit vorne in diesem alten Regelwerk, dass das halt einfach ein schnelles, tödliches Spiel ist. Die Abenteuer sind schnell und tödlich, können tödlich enden. Bei DSA war das dann anders vom Gefühl her, weil ich da wirklich das Gefühl, vom Feeling her gedacht habe, okay, ich wachse jetzt wirklich in diese Fantasy-Welt rein, wo ich dann wirklich ellenlange Welt so früher gelesen hatte, also irgendwelche Romane. Und dann fand ich halt bei vielen von diesen Erzählungen die Charaktere immer so schön ausgestattet und so schön erzählt. Und das ist, glaube ich, irgendwie da schon bei mir hängen geblieben. Und bei Cyberpunk, als wir das dann mit der Gruppe gespielt hatten, in der allerersten Gruppe, mein damaliger Spielleiter Sebastian, von dem ich ja das alles gelernt hatte, der hat das wirklich schnell und knallhart gespielt. Und da ist, glaube ich, auch einfach, hat so eine Prägung stattgefunden, weil er wirklich alles auf, also alle seine NPCs, Endbosse, Endgegner, der hatte das wirklich immer auf so einem kleinen Blatt, also so kleine Notizblätter, der hat dann so ein bisschen Zettelwirtschaft betrieben. Und klar, da kannst du ja nicht wirklich irgendwie großartig Charakterentwicklung machen oder. Das war wirklich halt nur etwas. Im Prinzip waren das, wenn man es jetzt so runterbrechen will, es waren im Prinzip irgendwelche Konzepte oder Konstrukte, die den Spielern halt einfach im Weg standen, die du einfach überwinden musstest. Ja, irgend so eine Challenge, die du halt zu überwinden hast. Und dabei waren die halt meistens gesichts- und namenlos. Ja. Und bei DSA, wie gesagt, einfach durch dieses fantastische Element, durch dieses schön ausgekleidete, schön erzählte, bei mir durch Romane eben geprägt, war das gleich irgendwie so eine ganz andere Schiene. Also ich denke, da haben halt so zwei Sachen bei mir zusammengespielt.
Interessant. Vom Gefühl würde ich dir zustimmen, beziehungsweise ich würde dir auch so zustimmen. ich glaube, bei mir würde ich sagen, hängt es vom Genre ab. Also welche Funktion, da sind wir wieder bei der Funktion, haben die NPCs. Also wenn du zum Beispiel auch so Pulp-Settings machst, so Genre-Settings, der Wilde Westen oder Abenteuer in Transsilvanien oder so, dann werden die NPCs einfach anders angelegt in der Lesbarkeit, wie simpel sie sind in ihrer Funktion, weil man ja ein anderes Ziel hat. Will man in den Genre einsteigen, das direkt lesbar ist für die SpielerInnen, dass man sagt, der alte Kutscher und der Vampir und so, oder sollen sie halt komplexer sein, wenn man langfristig die Charaktere entwickeln will, oder ist das System tödlicher? Also da würde ich würde ich dir eigentlich genauso zustimmen. Ich spiele ja nicht so viel andere Sachen als DSA oder D&D im Moment, aber ja, doch, ich denke, es hängt vom System ab. Josi, was würdest du sagen? Also ich meine, du spielst ja, bei dir ist es ja sehr interessant, weil du spielst ja Fate, aber in ganz vielen verschiedenen Settings. Und würdest du sagen, dass du da auch je nach Setting andere NPCs die anders anlegst?
Ja, und das ist eine Notiz, die ich mir tatsächlich jetzt auch gerade bei euren Antworten gemacht habe. Ich für mich finde nicht, dass es vom System abhängt, sondern von der Art der Spielwelt. Also wie gerade auch, es hängt nicht davon ab, ob ich das Regelwerk von Cyberpunk oder das von DSA nehme, sondern es kommt auf die Welt an, in der wir da spielen, behaupte ich mal. Korrigiert mich bitte, ne? Also es ist nur meine Wahrnehmung davon. Aber ja, ich spiele oder ich leite mehrere Spielwelten und tatsächlich auch da ein bisschen nach Funktion. Ob ich jetzt in Stolz und Vorurteil London um 18 oder 1900 rum mir da einen Charakter erstelle, der hat teilweise oder die haben meistens komplette Charakterbögen, wirklich komplett durchgehend erstellt, mit Background-Story, mit allem, was dazugehört. Und in meinem Horror-Setting bediene ich mich mehr der Optik oder welche Nutzen die haben, um die Spielwelt mit zu kreieren, einfach für die Spieler, um das Erlebnis zu kreieren. Da ist es aber nicht wichtig, wie die da eigentlich hingekommen sind. Und ja, ich baue die unterschiedlich je nach Spielwelt. Meine Weihnachtselfen haben nie einen ausgebauten Charakterbogen. Wirklich nie. aber es gibt sie trotzdem und sie haben trotzdem ganz viel Herz und die sind halt auch wieder anders gebaut.
Deine Weihnachtselfen haben keinen Charakterbogen.
Nein, aber sie haben Charakter. Sie brauchen keinen Bogen. Sie haben ja eine Geschenkliste.
Ich brauche keinen Bogen, ich habe Charakter. Das auch.
Also im Prinzip kannst du das ja dann irgendwie festmachen anhand, wie viel Interaktion findet zwischen den PCs und NPCs statt und welche Art von Interaktion findet da statt. Also ich glaube, ich weiß nicht, Josie, wie ist es denn bei Stolz und Vorurteil? Die reden ja unglaublich viel miteinander. Also das heißt, du musst dir ja deshalb da Gedanken machen, was haben die für ein Standing, was haben die denn für einen Hintergrund, was würden die denn dann tatsächlich sagen? Jetzt als totales Gegenbeispiel bei Cyberpunk, dann kann es natürlich häufig vorkommen, dass sich die Interaktion zwischen PCs und NPCs einfach darin äußert, dass die halt aufeinander ballern. Da brauchst du dann natürlich nicht irgendwie dir 5 Stunden lang zu überlegen, oh Gott, was macht jetzt dieser NPC? Dann kommen 2 Schüsse und dann ist er ja sowieso Kanonenfutter. Ja, also je näher die, also je mehr sie miteinander zu tun haben, ich glaube, desto mehr steckst du dann auch als Spielleiterin Arbeit in die NPCs, kann man sagen, so als Rückschluss.
Ja, schon. Hm. Schon. Außer man hat so ganz spezielle NSCs. So wie den Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann hat bei mir auch keinen Charakterbogen, weil der hat einfach die Fertigkeit Liebe auf 70. Der normale Wert für Spieler, der höchste, den man haben kann, ist 4. Aber er hat Liebe auf 70 und damit regelt er alles.
So, wir haben ja jetzt gerade drüber gesprochen, wie komplex man je nach System oder Spielwelt einen NPC anlegt. Jetzt hat, bevor wir jetzt mal ins Eingemachte gehen, wie man NPCs baut, wie wir die bauen und so weiter, hatte Christian bei Discord, einer unserer Hörer, schöne Grüße an dieser Stelle, etwas gesagt und es geht um das Thema Komplexität und Tiefgang von NPCs und ein Problem, das damit einhergeht. Ich will es mal vorlesen. Eine kleine Anekdote, die wahrscheinlich jeder so oder ähnlich kennt. Die Spielercharaktere sind irgendwo unterwegs, interagieren mit beliebigen Leuten im Dorf. Ein Spielercharakter geht zum unbenannten Schmied, weil der Verlauf das so ergibt. Beim Ansprechen fällt dem der Spielerin auf, dass der Schmied in dem Beispiel gar keinen Namen trägt. Der SL zögert, gibt ihm einen generischen Namen, Alrik, Fritz, Peter, was auch immer, und alle Spieler sagen, der NPC ist unwichtig, der hatte gar keinen Namen. So, er sagt aber auf der anderen Seite hatte er auch schon mal die Überraschung, dass ein NPC Alrik hieß, aber dabei wichtig war und somit hat er den Spieler überrumpelt. Jetzt meine Frage an euch. Also ich kenne das von mir selbst und würde gerne aber dazu erst später was sagen. Wenn ihr NPCs anlegt in euren Abenteuern, ja, wenn ihr die vorbereitet, wenn ihr die überhaupt vorbereitet, wie geht ihr mit diesem Problem um? Ist es überhaupt ein Problem? Das ist die erste Frage. Und zweitens, wenn ihr sagt, okay, der Wirt heißt so und so, die Schankmaid so und so und bla bla bla, weil ihr gar nicht vorhabt, dass die überhaupt eine größere Rolle spielen und die Spieler das aber sofort erkennen, wer wichtig ist, wer unwichtig ist, mit der Art und Weise, wie ihr die spielt, was die sagen, wie ihr die vorbereitet habt. Was würdet ihr dazu sagen? Muss man dem entgegenwirken? Ist es auch egal, wenn die Spieler wissen, wer wichtig ist und wer nicht wichtig ist? Sollte man da auch die Spieler bewusst mal in die Irre führen und so weiter und so weiter? Also, was ist da euer Take zu diesem Thema?
Ich finde, das sind eigentlich 2 Fragen in einer. Wäre das für euch fein, wenn wir das aufsplitten und uns einmal auf das Thema Namen und Namensgebung für NSCs und einmal auf, wie wichtig gestalte ich NSCs, nutze ich das, um Spieler zu verwirren oder nicht zu nehmen?
Yes.
Also, mir würde es zumindest einfacher fallen zu beantworten. Also was Namen angeht, ich bereite tatsächlich auch nur Namen vor für NSCs, die ich auch aktiv anspielen möchte oder mit ins Spiel bringen möchte. Wenn ich Welten habe, in denen es sehr wichtig ist, dass sie nicht nur irgend so einen random Namen haben, dann habe ich das ab und an, dass ich mir so ein, ja, es gibt doch diese, weiß ich nicht, Fantasy Name Generator, irgend so ein Namensgenerator-Seiten im Internet, die rufe ich mir dann tatsächlich auf und habe dann irgendwelche Listen an Namen, an denen ich mich bedienen kann. Ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang mal echt Probleme, diese ganzen alten englischen adligen Namen in meinem Kopf zu haben und nicht alle NSCs gleich zu nennen. Da hatte ich dann immer eine Liste mit weiblichen und mit männlichen Namen, an denen ich mich bedienen konnte, dass halt nicht dieses aufkommt mit, wie heißt der denn? Weiß ich jetzt auch nicht. Daraus ist tatsächlich mal in einem anderen Setting, in dem ich gespielt habe, entstanden, dass ein gezähmtes Krokodil Gladys hieß. Es war ein Fantasy-Setting. Es war wild und wir hatten hinterher irgendwelche Schweizer Wüstenvolk-Leute, die Toni hießen. Es war merkwürdig. Es war hinterher ein Running Gag in dem Setting, aber es hat halt nicht zur Stimmung beigetragen. Also zur guten Stimmung schon, aber nicht zur passenden.
Ich glaube, ich hatte bisher immer das Glück, dass mir dann relativ schnell spontan Namen eingefallen sind, die jetzt nicht immer so der Standard waren. So wie jetzt der Aldrich der Schmied. Alle heißen sie Aldrich. Der Händler heißt Aldrich, der Schmied heißt Aldrich. Ja. Ich glaube, da hatte ich zum einen Glück. Zum anderen kommt ja manchmal auch von den Spielern schon, dass die, wenn sie beispielsweise in einer neuen Stadt sind oder in einer unbekannten Stadt oder in irgendeinem Dorf, dann machen die das vielleicht sogar schon unbewusst, dass sie halt sagen, okay, ich brauche jetzt halt einfach irgendeinen Schmied. Hey, Meister, ich suche mir jetzt irgendeinen Schmied, finde ich da irgendwo was? Und dann sagst du, ja, mach mal Gassenwissen, dann findest du einen Schmied. Du erkennst ja dann auch schon bei der Wortwahl bei denen, dass es jetzt denen sogar auch für sie auch nicht wichtig ist. Hauptsache, sie haben einen NPC, der diese Funktion erfüllen kann, den Waffen zu verkaufen. Ja, und dann wird das meistens ja auch schon gar nicht von denen ausgespielt. Häufig. Also die merken dann ja selber irgendwie unbewusst, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Hauptsache, ich kann schnell irgendwo eine Waffe kaufen, gebe Geld aus, bekomme meine Ware und dann ist diese Szene eigentlich sogar auch schon vorbei. Ich glaube, ich hatte tatsächlich das jetzt nur ein einziges Mal, dass in Gareth mal meine Streunerin Jura, die wollte sich so bestimmte persönliche Waffen schmieden lassen und die hat dann aber auch gesagt, sie läuft jetzt in Gareth herum und guckt sich verschiedene Schmiede und Schmiedinnen an und das war dann doch so eine kleine Herausforderung für mich, weil ich mir dann echt ganz schnell Aussehen überlegen musste und dann auch einen passenden Namen für die. Das war dann schon interessant und irgendwo beim 7. ist sie dann endlich stehen geblieben, so hui, ja. Der hieß dann aber nicht Aldrich, aber ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, den Namen vergessen, ist jetzt auch schon 6 Jahre her. Ja.
War ja. Weiblich und hieß Alrika.
Stimmt. Alrike.
Ja, also mit den Namensgebungen, ich finde, ein Problem ist, dass man, wenn man sich Namen ausdenkt, dass man sich die aufschreiben sollte, weil man die nicht vergisst, weil das ist so ein Ding, was mir passiert. Ich benutze ja viele NPCs, weil ich ja nur vorbereitete Abenteuer leite. Und wenn ich mir welche ausdenke, dann sind das meistens sehr komische Namen wie Ömbel, Ombel, Flosse oder Fankeuterin oder so. Ich weiß aber auch nicht, woher diese Namen kommen. Ich glaube, ich mag einfach lustige Worte gerne. Ansonsten, zur Namensgebung, es gibt ein wunderbares Dokument für alle von euch, die in der Facebook-Gruppe DSA Retro-Fans sind. Da müsst ihr mal unter Hashtag Spielhilfe am Dienstag suchen. Das heißt, aventurische Namensgebung ist ein Word-Dokument. Da werden alle aventurischen Kulturen, also auch Lovadi und Torvala, sowohl ganz viele Beispielnamen genannt, aber auch, wie man Namen zusammensetzen kann. Also zum Beispiel, dann heißt halt Praios treu oder die Endungen, je nachdem, nach Herkunft, nach Stand, nach Familie, nach Geschlecht. Das heißt, das ist ein super Dokument, um auch so ein bisschen, wenn man vielleicht einen ganzen Stamm jetzt irgendwie benennen will oder das ein bisschen kohärenter zu machen, dass man dann so ein bisschen an die Materie geht. Also schaut mal, ob ihr das findet. Sonst könnt ihr uns aber auch direkt oder mir schreiben. Ich schicke gern. Also falls ihr nicht bei Facebook seid. Ja, so viel zur Namensgebung.
Sorry, es fällt mir gerade auch ein, gell? Es ist ein interessanter Gedanke. Solange so diese NPCs namenlos sind, ist okay. Aber wir hatten jetzt auch schon ein paar Mal den Fall, dass meine Spieler häufiger mal zu einem NPC gegangen sind und die dann auch tatsächlich selber gesagt haben, ja okay, wir sind jetzt häufig bei dem, der braucht jetzt einen Namen. Ja, Daniel, denk doch mal jetzt für den einen Namen aus. Und dann ist es echt wie so eine Taufe. Das heißt, dieser NPC, der namenlos war, der ist auf einmal dann so wichtig, der braucht jetzt einen Namen. Ja, also dieser Namensgebungsvorgang bei NPCs sagt ja auch schon eine ganze Menge über die aus, ja, wie wichtig die dann im Endeffekt sind. Sorry, ich bin jetzt gerade voll ins Wort gefallen. Entschuldigung, ist mir gerade so. Nee,
gar nicht. Alles schon, ja, hätte mein Gedanken auch schon beendet. Ich meine, das ist ja jetzt auch was, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Aber bevor wir über die Wichtigkeit der NPCs sprechen und ob man es okay ist, wenn die Spieler das merken oder nicht, das war ja der zweite Teil der Frage, Josi, da ist die Frage ja zweigeteilt. Die Wichtigkeit kann sich ja auch ändern. Das würde ich jetzt auch gleich mit aufgreifen, wenn wir darüber sprechen. Aber es kann ja auch sein, dass man zwar einen NPC als Eirik plant, in Anführungszeichen Eirik oder Generic Tavern Girl oder so, aber das halt durch das Anspielen und weil das gerade passt und weil dann eine lustige Situation entsteht und der NPC dann da ist, der NPC dann doch wichtiger wird. Also das kann ja auch sein, weil wir reden die ganze Zeit davon, jetzt habt ihr den Alrik und jetzt habt ihr Rakorium und Punkt, das war's, aber es kann sich ja auch entwickeln in beide Richtungen, dass dann NPCs dann doch noch wichtig werden oder auch eben nicht. Ja, zweiter Teil der Frage. Josi, möchtest du dann direkt, also ist es problematisch, wenn die Spieler das sofort erkennen? Sollte man das verhindern? Sollte man auch mal verwirren? Wie siehst du das?
Problematisch, wenn sie es direkt erkennen oder nicht direkt erkennen, finde ich es eigentlich nicht. Also weder in die eine noch in die andere Richtung, weil wenn sie einen, ich sag mal, wichtigen NSC nicht als solchen entdecken, dann kann ich das entweder für mich nutzen oder ich muss halt mein NSC aktiver an, also reinspielen, sag ich mal. Dann ist es meine Aufgabe, finde ich, dafür zu sorgen. Wenn sie einen unbedeutenden NSC sehr in den Fokus rücken, muss ich mir halt auch was überlegen. Das ist eine Herausforderung für mich. Schön. Muss ich dann halt mit umgehen. Habe ich auch schon durchaus erlebt, gerade in meinem hier Sozialsetting, dass ich dann plötzlich auf die Butler in dem Raum konzentriert wurde, die einfach nur da rumliefen, um Sekt auszuschenken. Und plötzlich dachte ich mir, okay, wie heißt der? Wie sieht der aus? Hat der eine Background-Story? Hat der mal woanders gearbeitet? Kennt der irgendwen anders hier in dem Raum? Also muss man dann halt irgendwie mit umgehen. Was ich persönlich nicht mag, ist, wenn man damit versucht, die Spieler zu verwirren, weil das nimmt so die Kontinuität aus dem Spielfluss raus. Und warum soll ich jetzt jemanden erst als sehr wichtig darstellen, der dann plötzlich nichts damit zu tun hat? Oder andersrum vielleicht schon, dass man jemanden sehr im Hintergrund hält und den dann plötzlich so als zum Beispiel Antagonisten oder so mit auftreten lässt oder als, oh mein Gott, es war plötzlich der König, der sich da untergejubelt hat und das Volk. Das geht schon. Aber so dieses Anteasern, der ist total wichtig und dann ist er es doch nicht, weiß ich nicht. Also ich würde da selbst den Faden verlieren und würde mich plötzlich in meinem eigenen NSC verrennen, der gar nicht wichtig ist, glaube ich.
Ja, du meinst so als bewusster roter Hering, ja, wäre es genau. Okay, wenn es so gesetzt ist, dass zum Beispiel der vermeintliche Täter, dann denken die Spieler, okay, der war es, am Ende war er es nicht, aber das ist dann halt was anderes, als wenn du die komplett auf eine falsche Fährte lockst, meinst du? Also roter Hering wäre für dich in Ordnung, so als Figur erstmal. Also nicht ein roter Hering, sondern in der Funktion roter Hering, meine ich jetzt.
Weiß ich gerade nicht. Also für mich wäre es okay, wenn ein wichtiger NSC nicht direkt als, also ich den nicht direkt als solchen reinspiele, sondern eher am Rand stehen lasse und so tue, als wäre der nicht wichtig und später wird das. Das fände ich okay. Andersrum nicht. In meinem Kopf ergibt das Sinn. Könnt ihr mir folgen?
Für den ersten Moment ja, für den zweiten Moment nein, aber im dritten Moment wieder ja.
Sorry auf my life.
Das reicht. Das ist okay. Ey, geradeaus ist nie der richtige Weg. Geht einfach Umwege, dann kommt ihr da an, wo ich gerade auch bin.
Das ist gut. Ich finde die Wichtigkeit NPC. Achso, Daniel, möchtest du?
Nee, erzähl, ich muss meine Gedanken sortieren. Mach ruhig.
Okay, also ich bin da ganz bei dir, Josi. Ich bin ja auch eher so im kollektiven. Genau. Genau, so ist es. Alle Wege führen zu Josi. Kollektiv, ich bin ja eher so ein Freund von kollektiven Geschichten erzählen und verlasse mich auf meine SpielerInnen, nicht nur bei den Schwafelhelden, auch sonst, dass wenn sie durchblicken, wo die Geschichte hingehen soll, dass sie das trennen können von ihren Figuren. Also das ist mir eigentlich recht wichtig. Nicht, weil ich das für richtig oder falsch halte, sondern weil das die Art ist, wie ich leite und es wird sonst nicht so gut passen. Und wenn jetzt die SpielerInnen wissen, okay, da ist jetzt in der Taverne die und die und die Person, ich habe das Gefühl, die ist wichtig. Das könnte die Auftraggeberin sein. Oder da weiß doch was. Da will doch Henny auf irgendwas hinaus. Das ist für mich in Ordnung, weil das ja immer noch nicht bedeutet, dass die Spielerin, die Figuren das vielleicht wissen oder auch nicht. Und ich finde es auch in Filmen oder Büchern nicht schlimm, wenn man dann relativ, jetzt klar, Holzhammer gibt's auch, aber relativ schnell weiß, okay, da geht um die Figur wird es gehen. Die Schwester kommt zu Besuch und da ist irgendwas im Busch, so, die hat doch ein Geheimnis oder so. Das finde ich auch nicht schlimm. Deswegen würde ich das auch nicht versuchen zu verhindern. Und ja, in die Irre führen, es muss halt einen Mehrwert im Spielspaß haben. Ne? Also wenn man jetzt eine Geschichte hat, wo es darum geht, herauszufinden, wer ist denn eigentlich der geheime Bruder von dem und dem? Und man hat so 5 Möglichkeiten und führt ein bisschen in die Irre, dann macht es ja auch Spaß. Aber wenn die Spieler dann irgendwie 2 Sessions lang denken, da ist irgendwie was mit dem und am Ende ist da gar nichts, das macht ja auch keinen Spaß. Das ist ja auch dann einfach unelegant. Und dann ist es auch so ein bisschen so, den Spielern zeigen, okay, ich kann euch in die Irre führen. Jetzt so, also klar kann ich das. Ich kann die Spieler komplett woanders hinführen und dann sind die nur frustriert. Also da würde ich auch ein bisschen aufpassen, dass man das nicht überspannt, den Bogen.
Also ich glaube, ich kann jetzt da gar nicht mehr so wahnsinnig viel hinzufügen. Also ja, so wenn du jetzt einen Red Herring hast, wirklich so als Werkzeug für den Plot, wenn das dann wirklich also auch Spaß macht oder irgendwie ja einfach zur Geschichte gehört, ja, dass die erstmal so in der falschen Spur folgen, jemanden falschen verdächtigen, klar, wieso nicht, aber ich glaube, das spielt ziemlich viel eine Rolle mit rein? Also jetzt auch, wie du gesagt hattest, einmal so, was wissen eigentlich die Spieler? Also was spüren die Spieler beim Spielen? Ist dieser Charakter irgendwie wichtig oder nicht? Das zum einen, dann auch, wie du gerade gesagt hast, wie man es leitet. Also wie leitest du dann diese Szene, dass die halt nicht auf die falsche Fährte geraten oder halt nicht irgendwas in einen Charakter hineininterpretieren, was ja irgendwie überhaupt gar nicht da ist. Und ich bin auch absolut kein Freund davon, die Spielerinnen dann absichtlich auf einen NPC hinzuweisen und das dann ewig laufen zu lassen, wie Josie gesagt hat, und das führt nachher so völlig ins Leere. Ich glaube, das macht dir nachher im Endeffekt auch keinen Spaß. Da spielen nachher genau die Faktoren, die Henny gesagt hat, eine große Rolle. Klar, du kannst die mal vielleicht in die Schankmaid reinrennen lassen und die können ja vermuten, vielleicht ist es ja irgendwie eigentlich insgeheim eine Diebin oder sowas, aber durch das Gespräch mit ihr, glaube ich, sollte sich das relativ schnell herausstellen oder vielleicht durch irgendwelche geschickte Würfelwürfe auf Menschenkenntnis oder so, dass die vielleicht doch wirklich einfach nur so eine unschuldige Schankmaid eben ist. Also ja, du kannst mit denen da vielleicht mal so kurzen Spaß haben, lass sie doch mal gerne so ein bisschen investigativ die Schankmaid auseinandernehmen, aber es muss nachher, glaube ich, schon so vom Spielleiter, von der Spielleiterin her so ein klares Zeichen kommen, so, ja, okay, es ist halt einfach dann die falsche Fährte. Ja. Und wenn die noch so einen tollen Namen hat, die Schankmaid, dann hat sie halt einfach so einen total tollen Namen als NPC, ja, ist keine Namenlose, aber es führt dann halt eben doch zu nichts, ja.
Ich merke gerade, dass das wirklich auch ineinander greift mit dem, was wir gesagt haben über verschiedene Arten von NPCs je nach Setting, was Josi gesagt hatte und Daniel, du auch, weil wenn du jetzt ein Abenteuer hast, wo du die SpielerInnen kommen in ein Dorf und ein großer Troll im Wald greift das Dorf jede Nacht an. Da ist die Komplexität der Charaktere nicht relevant für die Geschichte, weil es geht einfach darum, dieses Abenteuer zu erleben, in die Wildnis zu gehen und die Höhle auszuhebeln von dem Troll oder was auch immer. Wenn man aber sagt, die Geschichte, da geht es darum, dass innerhalb des Dorfes eine Geheimgesellschaft existiert, die den Troll quasi kontrolliert und so weiter. Da geht es um persönliche Komplexitäten und Beziehungen und Motive. Da brauchen die NPCs, glaube ich, in der Masse mehr Tiefgang. Und davon hängt das halt auch ab. Und da würde ich dann auch ein bisschen gucken, okay, was sind eigentlich die Aspekte des Spiels? Abenteuer, Kampf, Wildnis oder eben Intrigen, Beziehungen etc. So, also das hatte Josi ja auch schon gesagt mit ihrem Stolz- und Vorurteils-Setting. Ja. Wobei ich glätte, ist das Krokodil eigentlich, finde ich schon nice. Hätte ich gern gesehen. Eine Sache, was ich ganz interessant fand, ist die Frage, wenn die Helden einen total nebensächlichen NPC anspielen, wie viel Spielraum lasst ihr ihnen dann? Die Frage kam, glaube ich, auch aus der Community. Es gibt so ein schönes Beispiel, wo Matt Mercer einmal, der von Critical Role drauf reagiert hat. Da hat jemand geschrieben, kennt ihr die Situation? Die Spieler kommen in eine Taverne und man beschreibt den mysteriösen Magier, der in der Ecke sitzt mit einem Buch und die Spieler anschaut und verheißungsvoll winkt. Und in der anderen Ecke sitzt ein Goblin, der säuft und dann sagen alle Spieler, wir gehen zum Goblin. Und Matt Mercer hat dann geschrieben, I'm feeling that answer. Von wegen, ja, genau so ist es. Würdet ihr irgendwann, und das greift so ein bisschen in die Frage davor ein, irgendwann die Spieler darauf hinweisen, hey, da ist nichts zu holen, lasst das. Oder würdet ihr zum Beispiel in dem Beispiel mit dem Magier und dem Goblin irgendwann sagen, okay, die Spieler spielen diesen Goblin an. Und das, was der Magier eigentlich tun sollte, vielleicht der Questgiver sein oder der Plothook, schöne Grüße an Natarius an dieser Stelle vom Plothook, hi. Würdet ihr dann sagen, okay, ich ändere das, dass jetzt der Goblin auf einmal wichtiger wird und der Magier lasse ich außen vor, der wird ja nicht angespielt und der Goblin hat auf einmal die Quest oder ist auf einmal dann der Schamane oder was auch immer? Oder würdet ihr sagen, nein, ich passe die NPCs und die Welt nicht einfach nur ans Spielerverhalten an? Was meint ihr? Ist das gut? Ist das schlecht? Sollte man das machen oder sollte man die Spielwelt quasi nicht ändern, je nach Spielverhalten, Spielerverhalten? Schwierig.
Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich hätte jetzt die Situation aber irgendwie, also ich hätte jetzt die Situation, so wie ich mich kenne, anders gelöst. Ich hätte dann irgendwann mal gesagt, okay, der Goblin, der ist jetzt so besoffen, der fällt unterm Tisch und schläft ein. Oder der hat vielleicht irgendwann mal von der Gesellschaft der Helden einfach die Schnauze voll und verschwindet und geht oder sowas, dass dann quasi die Aufmerksamkeit wieder auf den Magier gelenkt wird. Aber das, was du gesagt hast, wenn es denn zum Rest zum des Abenteuers passt, dass es halt auf einmal ein Goblin ist, anstatt irgendeines Magiers. Wenn es passt, ja, okay. Wenn es irgendwie nicht passt, dann weiß ich nicht, ob du dann spontan so schnell alles hinbiegen kannst, dass anstatt du eines wohlbelesenen Magiers hast, der die Gruppe irgendwie anspricht und einen entsprechenden Auftrag gibt. Ja, das kommt dann jetzt wirklich auf den Rest des Abenteuers an. Aber im Prinzip finde ich die Idee echt gut. Da bin ich jetzt echt noch nie drauf gekommen. Ja, einfach zu sagen, okay, wenn er schon an dem klebt, dann ist es halt eben der. Ja, wenn es passt. Ich bin eher dafür zu sagen, der verschwindet dann halt einfach von der Bildfläche, hat die Nase voll von der Gesellschaft oder, keine Ahnung, fällt besoffen um, ist ohnmächtig. Ich hätte es dann so gelöst.
Also jetzt gerade in dem Beispiel, glaube ich, hätte ich es auch eher so gelöst. Oder dass der Goblin irgendwann mal so, ich sag mal, langweilig ist, dass die Helden sich dann doch wieder dem Magier oder wem auch anders, wem auch immer zuwenden. Ich mag das eigentlich ganz gerne, schon so dieses, ne, die Helden müssen den Schlüssel finden. Wenn sie nicht in der Truhe suchen, wo der eigentlich ist, dann ist der halt da, wo sie jetzt suchen. Also ich mag das schon, die Funktion von etwas woanders hinzupacken. Aber bei NSCs fällt mir das schwer. Gerade jetzt in dem Beispiel Magier Goblin habe ich immer das Gefühl, dass der Magier nicht nur den Auftrag geben würde, den Troll zu beseitigen, der aus dem Wald kommt, sondern irgendwie noch eine größere Rolle spielt, hinterher nochmal wieder getroffen wird, vielleicht selbst mit in der Story verwoben ist. Also für mich klingt das zumindest so, das fühlt sich so an in dem Moment von den beiden Charakteren. Da fände ich das schwierig, das komplette Abenteuer umzustricken. Wenn es wirklich nur darum geht zu sagen, hier, ich übergebe den Auftrag, dann eventuell könnte man das machen, ja.
Ja, hängt auch von der Komplexität ab, ne? Ich dachte gerade bei dem Beispiel, man kann ja auch immer zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen und auf einmal den Magier und den Goblin verweben. Also, dass sie zusammengehören. Ja, also dass dann zum Beispiel der Magier irgendwann ruft, hey, was machst du mit den Leuten und komm her, und der Goblin ist dann irgendwie der Diener von dem Magier oder so. Das geht ja auch. Das ist so ein bisschen dieses Tricksen, dass man das, was man als Meister oder Meisterin vorhat, dann trotzdem passieren lässt und die Illusion der Freiheit den Spielern lässt. Ne? Also so ein bisschen. Also eine Sache, die ich ja schon mal gesagt habe, ich weiß nicht, bei welchem Podcast das war, ich würde mich hüten, zu sehr die Welt immer an die SpielerInnen anzupassen, weil die natürlich auch anders wahrgenommen wird. Ich finde es wichtig, dass die Welt in sich auch ein bisschen erlebbar gemacht wird, dadurch, dass sie auch ihre eigenen Dynamiken hat, die sich nicht immer automatisch an die Spieler anpassen. Also dass der Schlüssel zum Beispiel irgendwo ist, wo die Spieler suchen, würde ich zum Beispiel nicht machen. Es sei denn, ich merke, okay, der Spielfluss und der Frust ist zu hoch. Klar, aber ansonsten würde ich das zum Beispiel nicht tun, weil ich auch glaube, dass, oder zumindest nur in Ausnahmen, weil ich glaube, wenn man das zu oft macht, dann wird die Welt auch so ein bisschen als Wunschkonzert wahrgenommen, der SpielerInnen, könnte sein. Hängt aber auch vom Setting natürlich ab, ne? Also ist das jetzt wirklich das Endquest, dass man jetzt den magischen Rubin findet und der ist sofort da, wo ihr den sucht, das ist ja auch einfach langweilig. Ja, spannend. Das Thema ist einfach spannend, NSCs. Woran, ja?
Ich wollte nur sagen, das macht gerade richtig Spaß.
Ja, das ist spannend. Ich weiß schon, da draußen, die raufen sich auch immer alle die Haare, weil so viele immer was sagen. So wie unser lieber Moritz Melem, der immer andere Meinung hat als wir, aber sich immer sehr darüber zu freuen scheint. So ist das. Schöne Grüße an dieser Stelle. Genau. Wenn jetzt ein NSC gut ankommt, und ich meine Anführungszeichen, gut jetzt in Anführungszeichen, woran macht ihr das fest als Meisterin, dass ihr sagt, dieser NSC kommt gut an? So, was würdet ihr sagen, sind so Qualitätsmerkmale eines guten NSCs, wo ihr sagt, hey, das hat gut funktioniert. Da habe ich das Feedback von den Spielern, entweder wörtlich oder indirekt. Und wenn ein NSC zu gut ankommt, läuft man Gefahr, aus diesem NSC einen One-Trick-Pony zu machen. Sprich, wenn man jetzt merkt, wie Tarsonius, ja, die finden den lustig, der ist witzig, die wollen den mitnehmen, muss man sich hüten, dass man das zu sehr bedient und den sozusagen die ganze Zeit zum Clown und zum Affen zu machen, nur weil das so kurzfristigen Spaß bringt. Oder muss man da auch manchmal sagen, so, ne, die Spieler finden den witzig, die Spieler wollen immer Tarsonius vorschicken, die Spieler sagen immer, Tarsonius, mach du doch mal. Und muss man irgendwann sagen, Leute, jetzt ist Schluss, weil das macht es zu klamaukig oder zu platt oder so. Also das sind jetzt zwei Fragen wieder. Woran merkt ihr, dass ein NSC gut ankommt? Und gibt es irgendeinen Grad, wo ein NSC so gut ankommt oder zu gut ankommt, dass ihr ihn wieder zurück justieren müsstet. Ich weiß, Daniel, es ist eine schwierige Frage. Das sagst du mir immer so oft. Es tut mir leid, dass ich dich so quälen muss.
Es ist immer spannend, dann zu gucken, wo fange ich an. Ja, bei solchen Fragen kommt es immer so vor, das ist wie so ein Wollknäuel und da gucken aber mehrere Fadenenden raus. Und jetzt ist halt die Frage, an welchen ziehst du dann halt eben zuerst. Ich glaube, ein NPC, du merkst als Spielleiterin, dass ein NPC gut ankommt, wenn sie sich häufig und wie sie sich an ihn wenden, also wie sie dann mit ihm interagieren. Ich denke, wenn du raushörst, dass sie sich dann schon irgendwie beispielsweise vertrauensvoll an ihn wenden oder ihn halt um Rat fragen, aber andererseits auch dann so eine Art respektvollen Abstand halt, indem sie halt beispielsweise halt eben nicht sagen, hey, komm irgendwie mit uns mit. Das ist dann, da würde ich jetzt auch so ein bisschen vorgreifen auf die zweite Frage. Da würde ich dann so tatsächlich sogar sagen, nee, der oder sie hat ja irgendwie was anderes zu tun oder ein eigenes Leben oder kann halt eben nicht mitkommen oder was auch immer oder ist verhindert. Ich glaube, du merkst einfach, wie zwischenmenschlich ausgeprägt dieser Umgang dann mit diesem NPC eben ist. Ja, ob sie den dann tatsächlich so lange, ich glaube, du merkst ja einfach, ob sie ihn so wirklich langsam lieb gewinnen, gern haben. Schwierig. Wie macht man das jetzt am besten fest? Ich glaube, ich gebe mal ganz kurz ab und überlege noch, wie ich das in Worte packe, aber Also bei meinem konkreten Fall war es halt so, dass die, ich hatte ja ganz am Anfang für meine Jugendgruppe eine Mentorenfigur, eben meine Magierin Mara, die sozusagen ausrangiert war, die ich früher gespielt hatte. Und die hat halt, die war halt eigentlich so als recht herzensguter Mensch angelegt und die haben das halt auch gespürt. Und es war jetzt auch nie so, dass die gesagt haben, ach ja, okay, das ist jetzt die Mentorenfigur oder sowas. Also es war halt immer so, wie gesagt, immersiv, es war immer inhaltlich. Und als sie dann halt eben gemerkt hatten, dass die denen ja eigentlich auch nur Gutes will, dann haben sie sich auch häufiger an sie gewandt. Sie hatten sie dann halt eben im Rat gefragt. Sie haben dann auch von selbst angeboten, ob sie irgendwie Hilfe im Haushalt braucht oder beim Einkaufen fürs Alchemielabor und so weiter. Also es ergibt sich dann halt eben aus diesen nebensächlichen, aber sehr schönen Zwischenaktionen, zwischenmenschlichen Aktionen. Ich glaube, da kannst du es dann schon auch herauslesen, weil dann auf einmal Sachen ins Spiel kommen, die nicht unbedingt notwendig sind, aber das ist halt dann so dieser schöne zwischenmenschliche Fluff, der da auf einmal entsteht.
Ja, ich kann mich nur anschließen. Also ich überlege gerade, die Frage ist ja ein bisschen teilweise irrenführend gestellt, weil es an NSC gut ankommt. Wir reden ja auch hier über Antagonisten im weitesten Sinne. Also die Frage ist, es kann ja auch jemand sein, der nicht gut ankommt, in dem Sinne von, oh, wir hassen diesen Typ oder diese Person. Aber das ist ja dann trotzdem gut. Und ich würde einfach sagen, ob da viel Energie freigesetzt wird an Spielfreude und Spielspaß. Und das kann alles sein, was Bewegung in die Geschichte bringt. Also Freude, Spaß, klar. Also zum Beispiel Comic Relief hatten wir ja, aber auch Neugier, Interesse, Angst, Wut. Also nicht Frust, aber halt eine gesunde Wut. Also, oh, er hat uns wieder reingelegt. Oder eben solche Sachen. Ne? Also ich glaube, jede Art von Energie, die quasi dann zu einer Synergie wird. Also im Zusammenspiel zwischen NSC und Spielern ist dann auf einmal die Szene interessanter, als wenn sie, also die Summe ist größer als die einzelnen Teile. Ihr wisst schon, was ich meine, darauf will ich hinaus. Das, glaube ich, ist so ein guter Messpunkt. Also wenn man NSC reinbringt und da kommt gar nichts und dann passiert nichts und kein Gespräch, keine Frage, keine Nachfrage, keine Irritation, keine neue Information, dann ist das einfach so ein Dead End. Also,
ja, Daniel. Aber es stimmt, genau das andere Ende ist mir vorhin auch kurz durch den Kopf geschossen. Meine Jugendgruppe hat dann aber auch, also bei meiner Jugendgruppe kamen dann auch die Antagonisten gut an, in dem Sinne, dass die dann schon gesagt haben, oh na, was, die ist uns schon wieder zuvor gekommen. Wir werden es dir heimzahlen, ja.
Ja, natürlich.
Ja, klar, also das kam auch gut an. Natürlich jetzt anders als die Mentorenfigur, aber das war auch etwas, ja, wo die dann schon so natürlich so ein bisschen vor der Antagonistin gezittert hatten. Wann treffen wir die wieder? Wann werden wir die wiedersehen? Werden wir dann die Gelegenheit haben, ihr endlich was heimzuzahlen? Ja, das kommt ja auch gut an. Ja, bloß hat eben einen anderen Sinne. Ja, stimmt. Ja, klar. Auch die Antagonisten kommen irgendwo gut an. Ja, wenn dieser Kribbel, dieses kribbelige Gefühl dann da ist, dieser Nervenkitzel, und es macht halt dann Spaß da, gegen die Antagonistin zu arbeiten. Ja.
Ja. Ich hatte in den sozialen Netzwerken im Vorlauf dieser Folge auch gepostet, was ist euer Lieblings-NPC? Habt ihr vielleicht mitbekommen, nur mal so ein Gespür dafür zu kriegen. Und es war 2/3 waren auch wirklich die Antagonisten, die Bösewichte bei DSA jetzt besonders, weil es war eine DSA-Gruppe auch. Und auch immer mit dem Zusatz, der hat meine Helden in den Wahnsinn getrieben. Meine Helden sind vor Weißglut gestorben und so weiter. Und das ist ja auch was, wo man im Nachhinein sagt, ja, das war nervig, das war anstrengend, dieser Antagonist. Aber ne, wenn man die Spieler fragen würde, wäre es lieber gewesen, der wäre nicht da gewesen, muss man dann vielleicht sagen, nee, schon gut so.
aber ich glaube, ich höre heraus, dass die Antagonisten bei den Spielern dann gut ankommen und solche Mentorenfiguren kommen dann aber bei den Spielercharakteren dann gut an.
Das ist eine sehr interessante und sinnvolle Trennung, auf jeden Fall. Ja, doch. Doch, stimmt.
Ich würde auch nochmal mit aufnehmen. Erstmal, ich habe die ganze Zeit hier gesessen und genickt bei dem, was ihr gesagt habt. Also ich stimme euch total zu. Gerade das mit dem Emotionen, also wenn ein NSC Emotionen oder starke Emotionen bei den Spielern weckt und oder bei den Charakteren, je nachdem. Aber gerade bei den Spielern, dann merke ich, dass es halt bei den Spielern auch gut ankommt. Das können auch, ich sag mal, negativ gelesene Emotionen sein, wie Wut oder sowas. Das ist ja in diese Richtung. Ich habe das einmal erlebt in dem Stargate-Setting. Ich habe eine ziemlich bekannte Figur aus Stargate genutzt, also aus der Serie wirklich, und ich habe Rodney McKay auftreten lassen. Und ich, also wem das noch was sagt, diese Figur wird sich daran erinnern, dass er gerade in den Anfängen ein sehr schwieriger Charakter ist in der zwischenmenschlichen Interaktion. Und ich habe ihn auch sehr so rübergebracht. Und ich glaube, so ungefähr zur Hälfte der Session war schon, wenn er aufgetreten ist, ein boah, nee, der schon wieder. Der ist ja kein Antagonist. Er soll ja helfen oder er hilft ja auch. Aber er ist halt echt ein ziemlich arroganter Kerl. Und das hat wundervolle Emotionen geweckt. Das war ganz, ganz toll. Und auch wenn sowohl Spieler als auch Charaktere echt den Kaffee auf hatten, haben sie hinterher alle gesagt, das war super. Und das war sehr, sehr schön. Die Sache mit dem One-Trick-Pony hattest du noch angesprochen. Also wenn jemand dann immer vorgeschickt wird oder so, habe ich persönlich tatsächlich noch nicht erlebt. Ja, ich kenne es auch, dass sich die Charaktere, die Spieler oder die Charaktere, das weiß ich gar nicht so genau, an einem NSC so ein bisschen verbeißen. Ich hatte da auch bei Stargate meinen Norbert kurz vor der Rente, der quasi in der Waffenkammer sitzt und die Waffen ausgibt oder so. Also Waffenkammer in Anführungsstrichen. Ne? Da wurde auch immer ganz gerne mal ein Pläuschchen gehalten über die Enkelkinder und den Urlaub, den letzten und so. Aber klar wurde der nicht vorgeschickt. Also habe ich in dem Sinne noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob es an meinen Spielern liegt, am Setting, am System, an meiner Art zu leiten. Ich habe keine Ahnung. Hatte ich noch nicht.
Es ist auch nicht. Ich finde es schön, wie du über Rodney McKay. Wann kam Stargate raus? 2005? 4? 5? Irgendwie sowas? Dass du sagst an die Leute, die sich noch erinnern können, als wäre das so lange her, als wären wir schon so alt. Kennt ihr noch den Lone Ranger da aus den 30er?
Ja, es kennt bestimmt nicht jeder Stargate, hat bestimmt nicht jeder gesehen.
Du hast recht. Du hältst mir nur vor Augen, dass ich nicht mehr 20 bin. Dabei waren die 90er SC sind erst nur 10 Jahre her.
Ja, definitiv. Was?
Ich hatte letztens eine junge Frau erzählt, dass ich zu Brian Adams aufs Konzert gehe und die wusste nicht, wer das ist. Ja, lass mal sehen. Ja, so alt bin ich schon. So. Rodney McKay. Eine interessante Sache in Bezug auf Antagonisten oder Gegenspieler oder auch arrogante oder nervige Leute. Es gibt ja auch so diesen bösen Gedanken, da könnt ihr auch gerne was zu sagen, ist, dass die Spieler ja auch teilweise gar nicht wissen, was sie wollen. Denn vielleicht ärgern die Figuren auch und die sagen, boah, die nervt. Und dann hat man vielleicht die Tendenz, lieber Figuren zu nehmen, die die Spieler mögen. Sich sind und die lieb sind und die helfen, wenn man nicht sadistisch veranlagt ist. Ich weiß, so, du nickst schon im Kopf. Aber ich meine damit halt, es kann auch, ist ja bei Filmen auch so, ne, diese Figuren, die alle hassen, ja, dieser blöde Anwalt, so und so. Aber am Ende macht das auch die Serie aus und Leute gucken das ja trotzdem. Oder vielleicht deswegen, also ein bisschen gucken, dass man auch dann nicht so an die Falle tappt, dann dem ersten Instinkt zu folgen, die Comfortzone wiederherzustellen. Also das finde ich manchmal ganz. Ganz wichtig. So. Fällt mir nämlich auch manchmal schwer, so, weil ich das so schön finde, wenn meine SpielerInnen so viel Freude haben, aber so manche Figuren muss ich dann wirklich so durchdrücken, dass die auch fies bleiben dann, oder?
Der oberste Lord Clarice. Meine Spieler finden ihn ganz, 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 ganz schrecklich, weil er halt so das Auftreten hat wie: Werte Lords, meine Tochter muss endlich heiraten. Sie hat zwar nicht viel mitzubringen, aber ich werde sie schon dazu bringen, dass sie noch einen ordentlichen Dienst in der Ehe tut. Vor der versammelten Mannschaft. Ja. Also so ein richtiger...
Klingt ganz sympathisch, muss ich sagen. Muss ich ja mal sagen, ja. So, ihr Lieben, mit der Frage wollen wir es für heute beenden. Das war NPCs, der erste Teil. Es folgt noch ein Teil, mindestens auf dem Fuße. Wir hoffen, es hat euch gefallen, ihr habt was mitnehmen können. Und wenn ihr noch Fragen habt, oder weitere Fragen oder irgendwelche Anmerkungen dazu, dann lasst es mich wissen. Ich sage erstmal danke fürs Zuhören und natürlich danke auch fürs Einschicken der Fragen und eurer Gedanken. Das ist auch immer ganz spannend und bringt uns auf neue, tolle Ideen. Und zu guter Letzt danke an euch, Daniel und Josi, dass ihr das hier mitmacht. Das ist ganz, ganz toll. Und ich verabschiede mich, Meister Henny, verbleibe als Meister der Schwafelhelden, mit denen es dann auch am ersten Sonntag im Oktober wieder weitergeht. Bis dahin, bleibt gesund, rollt die Würfel und macht's gut.
Möge das Würfelglück euch hold sein.
Wechselsegen sei mit euch. Glück und flinke Finger. Bis zum nächsten Mal.
So, ihr Lieben, das obligatimitorische Schlusswort von Meister Henny. Danke fürs Zuhören, danke fürs Treue halten von den Meistergesprächen sowie den Schwafelhelden, mit denen es dann in Talusa frisch ans Werk, frisch angelegt nächste Woche, den ersten Sonntag im November, weitergeht. Der zweite Teil der NPC-Folge kommt dann am letzten Sonntag im November und falls wir einen dritten machen, kommt dieser dann am letzten Sonntag im Dezember. Ansonsten tut dies, was sowohl Daniel, Josi und ich euch immer ans Herzchen legen. Schreibt uns mit euren Meinungen, Ideen, Kommentaren, Dinge, die wir vergessen haben. Korrigiert gerne alle, außer mir natürlich. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der Folgen. Und bis dahin, ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, Meister Henny. Bleibt gesund und rollt die Würfel.